So, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Crossover-Podcasts LernOS on Air meets Corporate Learning Podcast. Wieder mit dem Karl-Heinz. Grüß dich, Karl-Heinz.
Grüß dich, Simon.
Und mit mir, dem Simon. Wenn ihr wollt und uns zuhört, wir streamen live auf Twitter Spaces. Ihr könnt gern Fragen reinstellen, am besten indem ihr uns @Menschen nennt auf Twitter. Der Karl-Heinz ist @KHPape und ich bin @SimonDückert zusammengeschrieben. Die Aufzeichnungen werden dann hinterher veröffentlicht. LernOS on Air Podcast ist cognion.de/loa und Corporate Learning Podcast ist auf colearn.de/podcast. Ja, und es ist ein Livestream, das heißt, wer mag, kann sich am Ende einbringen, wenn noch Zeit ist. Wir haben immer eine Dreiviertelstunde geplant und dann kann man auf die Bühne kommen. Bis dahin ist die Mikrofonfunktion von Twitter Spaces deaktiviert. Genau, so viel Hausmeisterei. Steigen wir mal in die Themen ein. Unser Pad heute ist prall gefüllt. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. Das Audio Barcamp hat stattgefunden, 24.3. Du warst auch mit dabei. In Audio Only. Ja, wollen wir so ein kleines Recap machen, wie das so war. Ich werde gleich auch aus Veranstalterperspektive erzählen, aber sag du mal ein paar Sätze, wie du die Ausgabe diesmal empfandest, vielleicht auch im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, also ich fand es wieder faszinierend, dass es gut funktioniert hat, sich ausschließlich über den Audiokanal auszutauschen, ohne irgendwelche Folien, ohne Leute zu sehen. Wir hatten diesmal Microsoft Teams als Basis, so aber im Nachhinein muss ich sagen, irgendwie wünschte ich mir, dass die Audioqualität bei Teams noch ein Tick besser wäre, denn wir haben den Vergleich aus dem letzten Jahr, da war die Audioqualität deutlich besser als das, was wir jetzt erreicht haben, wobei Teams ja eigentlich sagt, dass sie eine hohe Übertragungsbandbreite anbieten, aber so ganz scheint es noch nicht geklappt zu haben. Aber das ist nur ein Randthema. Tatsächlich geht's auch über Teams, war überhaupt kein Problem. Und das Schöne beim Audio Barcamp ist natürlich, dass man die Dokumentation einfach über den Aufnehmen-Knopf hat, der hier so eingestellt war, dass es die Grundeinstellung war. Also wer nicht aufgenommen werden wollte mit seiner Session, hat das extra sagen müssen. Und damit haben wir jetzt eine schöne Dokumentation. Ich glaube, Simon, alle haben gesagt, Aufzeichnung ist erlaubt.
Na, zwei, ne? Waren, glaube ich, zwei haben gesagt, sie wollen es nicht. Die haben wir natürlich auch rausgenommen. Also wir haben so ein Opt-out gemacht, kann man sagen. Und die sind auch mittlerweile, wenn wir in den Shownotes verlinken, als Podcast veröffentlicht. Also man kann die nachhören. Was ich spannend fand und auch jetzt von der Orga halt deutlich einfacher war diesmal, dadurch, dass man die Sessions automatisch aufzeichnen konnte, habe ich es tatsächlich auch geschafft. Das war ein schöner Tag im März, da war es noch warm. Drei von den vier Sessions draußen teilzunehmen. Eine habe ich selber gemacht, da war ich im Büro, wo ich ein bisschen mitgeschrieben habe, auch parallel, aber tatsächlich in den drei anderen Slots war ich draußen. Und das habe ich dieses Jahr als total angenehm empfunden, ne? Einfach an der Luft zu sein, nicht vor dem Bildschirm zu kleben und da einfach ja unterwegs zu sein und zuzuhören. Und das hat viel weniger abgelenkt, als man vielleicht denken würde. Also das war echt sehr schön.
Ja, und Teams. Ja, und ja. Auch so in dem Zusammenhang fällt so auf, dass eigentlich dieses Visuelle gar nicht fehlt. Also diese Folien, für die wir uns sonst immer viel Mühe geben und so, sind gar nicht so notwendig. Wir schaffen es auch, über Sprache alles so anschaulich darzustellen, dass man auf der anderen Seite überhaupt nicht den Eindruck hat, oh, jetzt müsste ich noch mal was sehen. Ja, es gibt sicherlich auch ab und zu mal Themen, wo man es ein bisschen unterstützen kann. Aber bei den allermeisten Dingen, glaube ich, ist der Sprachkanal vollkommen ausreichend.
Und da, wo es unbedingt ein Bild braucht, gab es ja auch Wege drumherum. Ne? Ich erinnere mich an eine Session,
ja.
Da hat dann jemand Bilder quasi in den Textchat, also Textchat war zulässig gepostet. Das ist so ähnlich, wie man es bei Podcasts auch kennt. Ne? Die sind ja auch standardmäßig Audio und es gibt aber ja so Methoden wie die Kapitelbilder zum Beispiel, ne? Dass man in den Podcast-Playern Bilder anzeigen kann. Lage in der Nation macht das zum Beispiel, ne? Wo man sagt, in dem Moment, wo jetzt mal über irgendein Land spricht und eine Stadt und die Leute kennen die Gegend nicht, macht man halt einen Bildausschnitt von der Landkarte und blendet das entsprechend ein. Aber es reicht halt wirklich dieses eine Standbild und man muss nicht die ganze Zeit 80% der Bildschirmfläche mit den geteilten Folien zupacken. Und das kommt man da über den Textchat eben auch realisieren. Genau, also da sind wir jetzt dran. Da läuft noch so ein Feedback-Formular. Die Leute kriegen alle ihre Badges noch die Woche für die Teilnahme. kann ich dann das nächste Mal nochmal so ein bisschen aus dem qualitativen Feedback, was zurückkam, berichten. Das haben wir noch nicht ausgewertet bisher. Und du hast, glaube ich, auch eine Session gemacht, ne, zu Storytelling. Magst du da noch ein bisschen was erzählen?
Ja, genau. Ich habe ja im Rahmen dieses Projektes Mein Ziel 22 mir vorgenommen, in Storytelling einzusteigen und habe dann die Gelegenheit wahrgenommen, mal die ganzen Podcaster, die sich dort beim Audiobarcamp getroffen haben, mit einer Session anzulocken, die da heißt Storytelling, wie macht ihr das eigentlich in den Podcasts? Und das war sehr interessant. Es waren insgesamt 28 Leute, die sich in der Session angemeldet oder die dabei waren. Und so mein Eindruck, nur zwei haben gesagt, ja, wir machen Storytelling auch in unseren wertvollen Podcasts, also nicht in jedem Podcast, aber in denen, die sie verkaufen in der Regel. Und dann die anderen haben gesagt, gute Idee, aber ist mir zu aufwendig, und sie haben aber alle irgendwelche Möglichkeiten, Spannung zu erzeugen. Ne, also es ging bis hin zu, eine Podcasterin hat gesagt, alle meine Gäste werden aufgefordert, einen Gegenstand mitzubringen, und den dann kurz zu erklären und warum sie den Gegenstand gerade zu dem Thema mitgebracht haben. Also so irgendwie so ein Ritual draus zu machen, dass alle schon drauf warten, was hat die jetzt wohl mitgebracht und was wird die erzählen dazu und so. Also Dinge, die mit dem Thema nicht so ganz viel zu tun haben, aber immer irgendwas Überraschendes sind. Ne? So, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, und die habe ich dann auch im Blogpost nochmal zusammengefasst und auch veröffentlicht, so dass auch andere davon noch ein bisschen profitieren können. Also ich war ganz dankbar, mal zu hören, wie gehen andere damit um, und was ich so auch bei denen jetzt gelernt habe, ja, Storytelling ist eine sehr aufwendige Angelegenheit, wenn man es richtig machen will, und die Zeit muss man haben und die Lust dafür, und man braucht aber auch ein bisschen Erfahrung. Das ist nicht etwas, was man so irgendwie mal nebenbei machen kann.
Ich bin mal gespannt, was du dann beim Corporate Learning Camp als Ergebnis berichtest, wie dein Storytelling in Zukunft aussehen wird.
Ja, genau.
Stichwort 1922, da war ja auch der Boxenstopp, 28.03. Ich habe kurz reingeschnuppert, konnte aber nicht ganz dabei sein, weil ich einen parallelen Termin habe. Was gibt es da zu erzählen davon?
Ja, Boxenstopp war so die Idee, all diejenigen, die jetzt an ihrem Ziel schon arbeiten, mal zusammenzubringen, um mal Erfahrung auszutauschen, um vielleicht auch weitere Lerngruppen zu bilden. Das hat auch alles funktioniert. Es waren gar nicht so viele dabei, die da am 28. war ja wieder Montag, 13 bis 14 Uhr, dabei waren, aber die hatten dann so die Gelegenheit, sich eine halbe Stunde in Breakout Rooms auszutauschen über das, was sie tun und was sie vielleicht weiter gemeinsam tun könnten. Und nachdem die halbe Stunde um war, waren die meisten richtig sauer, dass sie schon aufhören sollten. Also es war insofern sehr erfolgreich für alle, die da waren. Und ich habe mitgekriegt, es haben sich auch so ein paar neue Teams gebildet, die jetzt an ihren Themen gemeinsam weiterarbeiten wollen, was ja auch schön ist. Wir haben ja immer gesagt, macht's öffentlich oder verabredet euch gemeinsam praktisch auf die Lernreise zu gehen, ist ja viel einfacher, als wenn jeder das im stillen Kämmerlein macht. Ne?
Das wird bestimmt nach hinten dann anziehen.
Vielleicht ein paar.
Das ist wie in der Schule oder in der Uni, da macht man sich an die Lernsachen dann auch eher, wenn es an den Abgabetermin geht, nicht frühzeitig.
Genau, genau. So wird es wahrscheinlich auch hier sein, wenn man sich die Zahlen mal so anguckt. Wir haben bei Mein Ziel 22 in der Zwischenzeit 257 angemeldete Teilnehmer. Dann von den 257 haben 60 ihr Ziel öffentlich gemacht. Wir haben ja immer gesagt, macht's öffentlich. Ihr könnt es natürlich auch im stillen Kämmerlein lassen, aber nur dann werden andere darauf aufmerksam und ihr könnt euch vielleicht zusammentun. Und in der Zwischenzeit haben 11 schon ihre ersten Erkenntnisse geteilt, manche sogar mehrfach. Und deshalb so mal noch der Hinweis, ja, ich glaube, es gibt schon sehr viel mehr Erkenntnisse als die von den 11. Es macht Sinn, die öffentlich zu teilen, denn dieses Teilen von Wissen öffentlich ist eine Art Lernbooster. Denn alles, was man öffentlich schreibt, da denkt man ein bisschen mehr drüber nach, als wenn man sich nur selber aufschreibt. Und dieses mehr drüber nachdenken, dieses nochmal gucken, stimmt es wirklich, ist Lernzeit. ist intensive, ja, Vertiefungszeit, wenn man so will. Und insofern hilft es
quasi, ne? Dieses anderen was beibringen und dadurch selber lernen, was man auch beim Bloggen und beim Podcasten und bei solchen Formaten hat.
Ja, wobei dieses Beibringen von anderen soll gar nicht im Vordergrund stehen. Also es würde ja reichen, wenn man einfach sagt, ich notiere mir etwas, aber ich notiere mir das öffentlich. Und damit ist man schon vorsichtiger, so im Sinne von, ich will mich auch nicht blamieren. Und dementsprechend hat man ein Stückchen mehr Druck, aber dieser Druck ist fürs Lernen sehr hilfreich. Und gleichzeitig haben die anderen was davon, dass sie einfach sehen können, was passiert da und ach, ist ja auch mein Thema. Und da gibt man vielleicht auch mal eine Rückmeldung, weil man sagt, ich habe da auch eine Erfahrung mit und das hilft ja dann dem Lernenden auch weiter. Also ich will sagen, es hilft zunächst mal den Lernenden, wenn sie es öffentlich machen. Und zweitens, es hilft auch allen anderen, weil sie damit so ein Stückchen mitlernen können. Und das ist ja eigentlich so der Kern der Corporate Learning Community, dass wir mit und voneinander lernen wollen. Also hier nochmal so die Aufforderung, wagt euch ran, eure Zwischenergebnisse öffentlich zu machen. Denn diese Zwischenergebnisse sind meiner Ansicht nach ja auch viel interessanter als diese Endergebnisse, die man hinterher darstellt. Wir sind immer gewohnt, immer erst ganz fertig sein zu wollen, bevor wir was veröffentlichen. Ja, aber das ist dann die, naja, die weichgespülte Version. Ne? Ja. Es ist viel interessanter zu sehen, welche Gedanken gehen jetzt durch den Kopf, welche Schwierigkeiten entstehen da. Und damit ist man viel besser in diesem Prozess drin, den man beim Einsteigen in so ein Thema braucht, auch als Mitlesender, als wenn man hinterher alles schön kompakt zusammengefasst irgendwo nochmal liest.
Ich habe auch gerade so ein Zwischenergebnis veröffentlicht. Ich habe ja die als ein Ziel quasi rauszufinden, wie man bestmöglich Podcasts auf Office 365 Infrastruktur abbildet. Da gibt es eine Lerngruppe, da sind wir zu fünf, da ist jetzt noch jemand dazugekommen, zu sechst. Und da habe ich jetzt mal so einen ersten Beitrag geschrieben, wo halt genau diese Gedanken drin sind. Ne? Also wie kann ich mit, wenn ich jetzt öffentlich einen Podcast mache, habe ich am meisten WordPress, wenn ich selber betreibe, und dann Podlove-Plugin oder sowas und schreibe quasi die Episoden als Blog und füge dann da die Audios ein. Ne? Und wenn ich das jetzt intern mache, dann habe ich halt eine SharePoint-Website zum Beispiel, wenn ich Office 365 nutze. Muss da natürlich auch irgendwo meine MP3-Datei hinlegen, muss mir Gedanken machen, wie geht es mit den Kapitelmarken, wie kann jemand den Podcast abonnieren. Ja, da hat man dann in Organisation gleich so Probleme, muss ich da mit meinem Endgerät im Intranet sein oder VPN-Netz. Also da ergeben sich ganz viel Detailprobleme und das habe ich jetzt auch mal in einem Beitrag bei uns in der Community zusammengeschrieben. Da sind so 16 Punkte, was eigentlich die Podcast-Infrastruktur leisten muss. Und da haben wir jetzt schon einige Sachen identifiziert, wo man sagen, da ist klar, das würde man in einem Office 365-Umgebung so und so machen. Da sind aber auch noch einige dabei, wo man sagen, da ist noch ein Fragezeichen hinten dran, das wissen wir noch nicht. Ne? Und man sieht da schon ich habe das nicht nachgezählt, den Kommentartrail unten dran. Warte mal, ich schau mal. Genau, da hängen jetzt schon 9 Antworten unten drunter, wo Leute sich dann halt mit Ideen einbringen und sagen, ja, das könnte man so und so machen. Ich habe mal das gemacht, ist nicht ganz dein Beispiel, aber so ähnlich. Ne? Und wo man dann sieht, eben durch das Veröffentlichen des Zwischenergebnisses haben Leute die Chance beizutragen. Ne? Den Beitrag würde ich nicht kriegen, wenn ich es quasi erst am Ende öffentlich machen würde.
Dabei fällt mir auf, deine Veröffentlichung müssen wir dann noch sichtbar machen. Wir haben in der Zwischenzeit eine Seite entstehen lassen, die ständig ergänzt wird mit den Ergebnissen und mit den Berichten zu Mein Ziel 22. Die ist auf colearn.de zu finden, aber auch auf der Homepage von Mein Ziel 22 verlinkt. Und da sind all diejenigen, die bisher schon was veröffentlicht haben, sichtbar. Also man kann da schon mal gucken, was gibt es für Zwischenergebnisse, was ist schon veröffentlicht worden und so weiter.
Genau, du hast gepodcastet auch zu Storytelling, habe ich gesehen, mit dem Ron.
Ja, ich war ganz froh, einen Filmdramaturgen mal zu erwischen, der mir ein bisschen erklärt hat, wie sie denn eigentlich vorgehen. Ich meine, das sind so die Profis, die so diese kulturellen Dinge machen. Mhm. Und er hat mir ganz interessante Dinge erzählt zum Thema Storytelling. Das ist Ron Kellermann. Der hat auch 2 Bücher geschrieben und hat auch eine Community gegründet. wo es so darum geht, wie sich so Film- und Dramaturgen austauschen und überhaupt Autoren austauschen. Und er hat in dem Podcast, ja, ich habe ihn zum Podcast eingeladen. Wir haben einen Podcast gemeinsam gemacht von 40 Minuten. Kann ich nur empfehlen, steht auch auf kohlehörn.de. Und er hat so beschrieben, wie er mit diesem Mindset für Storytelling, also Mindset so im Sinne von, es gibt immer eine Struktur einer Geschichte. Und diese Struktur von Geschichten kann man anwenden auf alles, was in der Gesellschaft und auch in der eigenen Familie passiert. Und er hat auch ein schönes eigenes Beispiel gebracht, wie er praktisch dieses Denken, dieses Mindset mal angewandt hat auf sich selbst. Er hat beim Schreiben eines Buches irgendwann mittendrin so die Krise gekriegt und gesagt, ich höre jetzt auf, ich schreibe jetzt dem Verleger, ich mache nicht weiter, es gibt zwar Ärger, aber ich kann nicht mehr. Und dann ist er irgendwie so einen Schritt zurückgetreten und hat sich gefragt, wie würdest du jetzt eigentlich die Geschichte beschreiben, die jetzt hier passiert ist? Und dann ist ihm klar geworden, er ist natürlich der Hauptakteur dort und er ist im Moment bei so einem Moment, wo die Geschichte eigentlich zu Ende ist. Aber es gibt im Storytelling immer zwei Möglichkeiten, wie eine Geschichte enden kann. Entweder indem man etwas nicht erreicht hat oder indem man etwas erreicht hat. Mhm. Und dann hat er gesagt, wie würde ich die Geschichte denn weiterschreiben? Und das war für ihn dann praktisch die Möglichkeit, aus seinem Tief wieder rauszukommen, um sich selber klarzumachen, jetzt ist der nächste Schritt der und der. Also was ich sagen will, ist damit, wer Storytelling betreibt, der setzt sich immer außerhalb des Systems hin und muss praktisch das ganze System von außen betrachten. Und das kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn es um die eigene Situation geht. So, und der hat aber auch so ein paar andere Sachen gebracht, zum Beispiel, dass er erzählt hat, wir Profis beginnen eine Geschichte immer von hinten. Also wir überlegen uns immer, was soll rauskommen. Und dann gehen wir nach vorne vor. Vielleicht können wir uns da mal einen ganz kurzen Ausschnitt von ihm anhören.
Ja, Moment. Wenn man eine Geschichte entwickelt oder wenn man jetzt in der Gegenwart sich befindet und einen Konflikt hat, dann gibt es eben immer nur eine gewisse Anzahl von möglichen Auflösungen dieses Konfliktes. Und jede Auflösung quasi hat einen Handlungsstrang oder einen Strang, der genau zu dieser Auflösung führt. Und wenn ich mir über die Auflösung Gedanken mache, also wenn ich von hinten nach vorne denke, das ist der entscheidende Aspekt in der Entwicklung einer Story. Man muss von hinten nach vorne denken. Von der Auflösung des Konfliktes an den Anfang und gucken, welche möglichen Auflösungen gibt es und welche Wege führen zu diesen einzelnen Auflösungen.
Also ich war erstmal ein bisschen erstaunt und habe gefragt, wie, geht ihr immer von hinten vor? So, ja, selbstverständlich. Und so im Nachhinein ist mir aufgefallen, eigentlich ist das ein anderer Ausdruck von dem, wo wir immer sagen, vom Kunden aus denken. Also wir empfehlen ja auch immer, überlegt er erst, was hinterher derjenige damit anfangen soll. Definier dein Produkt erst so, dass der Kunde was damit anfangen will und geh dann nach vorne. Eigentlich machen die genau das Gleiche. Ne? Nur dabei fällt so auf, es ist für uns noch ein bisschen ungewohnt. Wir entwickeln die Geschichte in der Regel von vorne nach hinten. Ne? Aber ja, das umgekehrt zu machen,
man könnte auch die Parallele spannen zum Projektmanagement, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, wie man zum Beispiel so eine Veranstaltung wie ein Barcamp plant oder so, habe ich den Eindruck, dass sich auch viele hinsetzen und erstmal aufschreiben, was alles zu tun ist und welche Handlungsfelder es gibt und Details gleich besprechen und sich da drin auch vielleicht verlieren. Ne? Und im Projektmanagement gibt es so Ansätze wie nennt sich das Target Costing, wo man irgendwie eher so von finalen Kosten ausgeht, aber auch einfach den Ansatz vom Ende auszugehen, ne, und zu sagen, wir stellen uns mal vor, wie das Event sein soll, wie sich das anfühlen soll, was da alles vorhanden sein soll und gehen dann von diesem Zielzustand oder von dieser Vision aus und sagen, was ist absolut notwendig dafür, damit es dazu kommt, ne? Also da könnte man die Parallele ziehen zu der Story. Man entwickelt quasi die Planung, wie man die Geschichte der Veranstaltung dann umsetzt, sozusagen von hinten nach vorne, nicht von vorne nach hinten.
Genau.
Ja, spannend. Ja, wenn wir also den Link zum Podcast auf jeden Fall in die Shownotes auch mit reinpacken.
Wunderbar.
Ich habe ein Thema noch mitgebracht. Es wird ja gerade viel diskutiert bei den Leuten, die Veranstaltungen machen, was so das New Normal, wenn man so will, bei Veranstaltungen ist. Ne? Da gibt's so, sagen wir mal, die Pole, also der Björn Negelmann zum Beispiel, den kennen wir ja beide mit seinen Events, IOM Summit und solchen Sachen, der halt ganz klar sagt, er macht quasi nur noch Online-Events, also er geht gar nicht mehr in die Kohlenstoffwelt zurück. Dann habe ich jetzt neulich mal gehört vom Alex Page HM-Institut, dem Podcast, die haben mal so einen Überblick gemacht über ihre drei Hauptveranstaltungen, glaube ich, die Talent Pro, L&D Pro hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen und noch eine dritte, fällt mir jetzt nicht ein, wie die hieß, wo es, fand ich, genau das Gegenteil war. Also da haben quasi die drei Projektleiter berichtet, wie die Events aufgezogen sind, und das klang eigentlich so, als ob es Pandemie und New Normal gar nicht gibt. Ne? Also so vor Ort, Bühnen, Vorträge auf Bühnen, das Highlight, wenn ich hingehe, ist die Abendveranstaltung, Abend, wo man ein Bierchen trinkt, und dann geht man quasi wieder nach Hause. Und dann gibt es irgendwie den Mittelweg, das, was eben oft mit hybriden Veranstaltungen bezeichnet wird, also wo wir uns jetzt ja mit dem Corporate Learning Camp oder auch der LernOS Convention dann im Juli dran versuchen, ne, zu sagen, wir haben Leute vor Ort, wir haben aber auch Leute remote und wollen irgendwie versuchen, die möglichst auf Augenhöhe an dem Event teilnehmen zu lassen. Und das finde ich im Moment so eine ganz spannende Situation, mal bei allen Veranstaltern zu beobachten, in welche Richtungen die so gehen, was ihnen wichtig ist, und welche Erfahrungen sie da sammeln, ohne dass man jetzt schon sagen kann, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Das wird man wahrscheinlich nie können, weil die Zielgruppen und die Themen sehr unterschiedlich sind. Aber da beobachte ich doch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt damit umgeht, mit der neuen Situation.
Ja, alle tasten sich so ein bisschen vor, ne? Also irgendwie, was wirklich draus wird, weiß man noch nicht, aber es ist gut, dass wir auch da so ein bisschen experimentieren. Ist ja irgendwie so unsere DNA bei der Corporate Learning Community, auch immer wieder was Neues auszuprobieren, ne? Deshalb, wir probieren jetzt das intensive Hybridformat aus, ne?
Ja, und ich fände es auch spannend, tatsächlich mal vielleicht entlang von so einer Kategorienliste von Veranstaltungen mal hinzuschreiben, was einem da wichtig ist oder was für das Format wichtig ist und was sich dann vielleicht auch eher gut und eher schlecht für die eine oder andere Umsetzung eignet. Also man spricht da durchaus von sehr verschiedenen Sachen, ob ich jetzt eine Messe mache zum Beispiel oder ob ich eine klassische Konferenz mache mit Vorträgen auf einer Bühne, oder ob ich ein Barcamp mache, was sehr interaktiv ist, wo das Hybride ja per Definition irgendwie schwierig ist, ne? Wenn ich jemand mit einem Vortrag auf einer Bühne stehen habe und der zeigt Folien, das ist ja eigentlich, da muss man wahrscheinlich keine 5 Minuten drüber nachdenken, dass man die halt recht einfach live streamen kann, ne? So wie das eine Republika und so wahrscheinlich seit 10 Jahren schon macht. Jetzt bei so interaktiven Sachen ist es schwieriger, und so Messen sind ja meiner Wahrnehmung nach mittlerweile auch so Mischformate, ne? Du, auf der einen Seite ist, denke ich, schon vom Geschäftsmodell der Hauptgrund, die Leute dahin zu locken, weil man Menschen hat mit Messeständen, die denen irgendwas verkaufen wollen. Aber irgendwie als Verkaufsargument für die Leute, die da hingehen, gilt ja oft das Vortragsprogramm, ne? Was dann quasi so eine Art eingebettete Konferenz in der Messe ist. Und wir ja auch letztes Jahr wieder mit dem Versuch eines Barcamps vor Ort in der Messe waren, was nicht ganz so erfolgreich war. Also wo man so gemischte Formate hat, ne? Und das mal auseinanderzudröseln, zu sagen, was ist denn für die einzelnen Formate irgendwie in Hybrid möglich und was könnte man da davon lernen, dann eben auch für so hybride Events im Sinne von Mischformate, Messe mit Konferenz oder Messe mit Konferenz und Barcamp, das finde ich eigentlich auch ein recht, recht spannendes Forschungs- und Lernziel jetzt für dieses Jahr.
Da fällt mir ein, das, was du vorhin gesagt hast, anschließend an Ron Kellermann. Aber wir sollten eigentlich uns mal grundsätzlich hinsetzen und immer sagen, was soll eigentlich bei rauskommen? Und dementsprechend überlegen mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, wie würden wir es dann gestalten? Eigentlich machen wir es immer umgekehrt, ne? Wir gucken immer in die Vergangenheit und schreiben möglichst fort, welche Erfahrungen wir mit solchen Veranstaltungen, mit Messen, mit Kongressen und so gemacht haben und versuchen jetzt diese Erfahrung auf die neue, auf eine andere Welt zu übertragen, ne? Ja. Eigentlich müssten wir genauso wie beim Storytelling von hinten anfangen und sagen so, wir haben neue Möglichkeiten, was soll denn bei rauskommen, wie erfüllen wir das am besten?
Ja. Ja. Das stimmt, ja. Deswegen, ich bin da nicht ganz versteckt ein großer Fan von OKRs, also Objectives and Key Results, weil dich eigentlich das zwingt, genau das zu tun. Ne, das Objective übersetzt man ja mit Zielzustand, also man ist erstmal gezwungen zu beschreiben, wie soll denn das Ergebnis aussehen und sich anfühlen. Also da wird man quasi bei der Zielplanung schon ans Ende hingezwungen. Ja, und dann eben auch legt man fest in 2, 3, 4 sogenannten Key Results, also Schlüsselergebnissen, woran mache ich denn fest, dass ich diesen Zielzustand erreicht habe? Ja, und das finde ich jetzt gerade eine schöne Kombination der zwei Methoden, ne? Sozusagen Storytelling, man denkt die Story von hinten. Und wie könnte man das materialisieren, das zu kombinieren mit OKRs? Nochmal drüber nachdenken.
Genau.
Ja, dann haben wir noch ein Thema, neues Format hat sich etabliert in der Corporate Learning Community.
Ja, und zwar, ich bin ganz fasziniert, da hat die Corporate Learning Community aus Stuttgart, die nennen sich CLC0711, so ein Morning Café eingerichtet, und zwar morgens um 8. Und die haben im Moment eine fünfteilige Serie ins Leben gerufen zum Thema hybride Lernszenarien. Und das ist relativ gut besucht, und sie sagen, ja, das Hybride ist ein großes Thema und wir wollen damit auch Tipps fürs Corporate Learning Camp CLC 22 entwickeln. Und jetzt das nächste Treffen ist schon wieder am 12.04., also nächste Woche um 8 Uhr. Jeder kann teilnehmen und man findet auch auf colearn.de praktisch die Einladung dafür. Wer Lust hat, sich mit hybriden Themen auseinanderzusetzen, am nächsten, 12.04. jedenfalls, ist das nächste Treffen. Also Hochachtung, was die da auf die Beine gestellt haben, ist sehr interessant. Übrigens, alle regionalen Communities können sowas machen und die machen auch einiges. Alle können wir gar nicht aufzählen, aber es gibt noch eine Aktivität, die gerade heute noch läuft, und zwar von der Corporate Learning Community in Österreich. Die haben sich vorgenommen, 2 Tage lang, also gestern und heute, so ein Hackathon zu machen und haben sich zurückgezogen, um neue Lernformen für Unternehmen zu definieren. Eigentlich wollte ich dabei sein, sie haben mich auch eingeladen, aber ich habe dann wegen der hohen Corona-Zahlen gesagt, nee, traue ich mich doch nicht. Ist in Präsenz, genau, ist nicht online, ist wirklich in Präsenz und ich habe so ein bisschen dummes Gefühl dabei, vielleicht müssen wir uns wirklich daran gewöhnen, dass die Corona-Zahlen hoch bleiben und wir mit Corona leben müssen. Also ich weiß auch noch nicht so richtig, hier habe ich mich noch dagegen entschieden, aber irgendwie bleibt uns gar nichts weiter übrig, uns demnächst auch wirklich wieder präsent zu sehen und beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich dabei sein.
Die Welle ist am Auslaufen, also die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, schon hoch, dass jetzt in den Sommermonaten, so wie letztes Jahr auch, es wieder ruhiger wird. Ich denke, das Spannende ist, was dann im Herbst passiert, ne, wenn die Quote so niedrig bleibt. Aber so gesehen könnten wir mal in den nächsten Blog einsteigen, weil es ein paar Events auch noch gibt, wo tatsächlich auch, ja, zum Teil, wie du sagst, virtuell, zum Teil online was passiert. Ich mach's mal chronologisch. Wir haben im Chaos Computer Club im 15. bis 18.04. Über Ostern das nächste DWOG mit dem Thema Connecting Bubbles. Das ist quasi so eine Art viertägiges Multiformat-Event. Da gibt's Vorträge, da gibt's selbstorganisierte Sessions. Ist vielleicht, gibt einen eigenen Tag zu Ukraine-Support auch. Der Samstag, glaube ich, ist das. Ich habe es deswegen mal mit auf die Liste genommen, weil das so von dem Toolset, also was für Tools werden verwendet, um so eine Veranstaltung zu unterstützen, wahrscheinlich ganz anders aufgebaut ist, als das viele so Corporate Events kennen. Ja, also das fängt dabei an, dass es zu den Events immer ein Wiki gibt, in dem alles gemacht wird. Also das Wiki ist die Webseite. Im Wiki stehen aber auch die selbstorganisierten Sessions, da können die dokumentiert werden. Ja, das ist so wirklich so der gemeinsame Ort, wo man Sachen zusammenschreibt und Sachen erarbeitet. Dann gibt's für den Chat einen IAC-Kanal. Also, weiß gar nicht, das werden wahrscheinlich gar nicht mehr viele kennen. IAC war so eine, weiß gar nicht, wann das erfunden worden ist, wahrscheinlich schon in den 70ern. so 80er, 90er Jahre halt total verbreitete Chat-Plattform, ne? Das, was man heute mit Slack und Teams macht, konnte IRC da eben auch schon. Ne? Und das ist halt sehr lebendig vom Austausch. Man kriegt da von allen Leuten mit, wo sie gerade sind, was sie gerade machen. Ne? Also auch da kann man mal reinschnuppern, wenn man das will. Und dann gibt's halt auch sehr professionell vom VOC, also vom Video Operating Center, das Livestreaming, ne, die Vorträge, wo dann viel mit OBS gearbeitet wird und mit Stream Relays, um einfach auch Vorträge, was da lang schon der Anspruch ist, eben in HD-Videoqualität zu bieten. Ne, also so, wie man es von Fernsehen und von YouTube gewohnt ist und nicht so, wie man es halt von Teams oder Zoom oder so kennt. Ne, natürlich auch mit dem Ziel, dass man die hinterher veröffentlicht und da dann eine Bibliothek entsteht von Vorträgen zum Lernen, die dann einfach eine hohe Qualität haben und nicht einfach nur so ein Videokonferenzmitschnitt.
Simon, sag nochmal, was heißt eigentlich DVOC?
DVOC, ja, VOC ist quasi das Video Operations Center. Im Chaos Computer Club gibt es quasi so Teams, die sich um bestimmte Themenbereiche kümmern. Das NOC zum Beispiel, Network Operations Center, sind die Netzwerk machen auf Veranstaltungen. Das VOC sind eben die Menschen, die Video machen. Und das D steht einfach für digital. Ne? Also der Untertitel ist digital verteiltes Online-Chaos. Ne? Das ging sehr schnell in 2020, als die Pandemie losging, glaube ich, war der Easter Hack, also das Oster-Event, war ja dann quasi direkt schon nach Pandemie und Lockdown. Und da hat man sich eben sehr schnell entschieden, das online zu bringen, eben mit der klassischen Infrastruktur, Videostreaming, IRC, Wiki. Work Adventure kam dann dazu noch. Also das hatte ich gerade vergessen. Es gibt eine Work Adventure Instanz, dass man quasi auch so eine virtuelle Welt hat, in der man sich bewegen kann. Und das gab dann quasi in 2020, glaube ich, drei so DVOC-Veranstaltungen, alle mit so einem Untertitel, wie jetzt eben Connecting Bubbles. Und das war sozusagen das Übungsfeld und die Vorbereitung, um dann den großen Kongress, der immer zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester ist, wo dann viele tausend Leute teilnehmen, da quasi Infrastruktur auszuprobieren, Fehler auszumerzen. Ja, immer wenn du so drei Durchläufe von irgendwas hast, dann hast du die Sache eigentlich ganz gut verstanden und kannst es dann eine Nummer größer machen. Genau, hat auch ein sehr schönes Logo, das Event. Der Chaos Computer Club hat immer die Rakete. Und zum Ostern ist das jetzt so ein Hase mit dem Headset auf und die Rakete als Karotte. Also da gibt's auch immer viel so Gimmicks, wie man die Community einbinden kann in Richtung Grafikdesign und das Thema eben auch visuell, optisch schön umzusetzen. Da ist sehr viel Liebe im Detail.
Ja, und vielleicht müssten wir dazu gleich sagen, das ist ein Teil des Chaos Computer Clubs, hast du eben ja schon erwähnt. Und ich bin ganz froh, Simon, dass du da ganz aktives Mitglied bei denen bist, denn ganz viel von den Ideen von denen übernehmen wir in der Corporate Learning Community. Und insofern bin ich immer hochachtungsvoll staunend vor dem, was der Chaos Computer Club da hinbringt. Und vielleicht können wir da auch weiter profitieren.
Das sind halt so verschiedene Perspektiven auf Events. Ne? Ich finde, das steckt schön in diesem Connecting Bubbles drin. Ne? Einfach zu sagen, man macht Events und schaut halt mal in andere Communities rein, wie die so Events machen. Ne? Und jetzt sowas wie der Club ist halt ja sehr Community getrieben. Auch die ganzen Hackerspaces in den Städten, das sind halt einfach, ja, wie der Name sagt, Club. Das ist halt, ist gedacht von Community aus. Und wenn du das so machst, dann machst du halt eine Veranstaltung anders, als wenn man das denkt, irgendwie aus dem Eck Business-Konferenz und Tickets verkaufen. Ne? Und das finde ich halt das Spannende, so diese verschiedenen Perspektiven, eigentlich aufs gleiche Ding. Eigentlich geht es um eine Veranstaltung, es geht um Wissensvermittlung, es geht gemeinsam was zu lernen, ne? Und da eben zu schauen, wer macht was. Und da ist ja auch nicht alles gut, ne? Aber wie du sagst, manche Teile kann man dann eben auch für die eigenen Ansätze übernehmen. Genau, es gibt eine zweite noch, packe ich den Link dann auch noch in die Shownotes. Am 27. und 28. April ist die Agile HR-Konferenz in Köln. Die ist tatsächlich in Präsenz, die VOC ist nur online. Agile HR-Konferenz ist in Köln, ist jetzt, glaube ich, im 11. Jahr auch schon. Und da bin ich mit der Simone Wanken und dem Christian Kaiser von der DATEV. Und da werden wir mal den Ansatz, also der Titel ist DATEV lernt, wie können wir Verlernen auf individueller und organisationaler Ebene fördern. Das wird so die erste Gelegenheit sein, wo man mal so ein paar Gedanken zu diesem LernOS für Organisationen Framework auch zeigen und erklären. Da kommt jetzt dann auch bis zur LostCon der Leitfaden raus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die aufzeichnen. Das wird sich jetzt noch klären. Ich würde versuchen, wenn dort nicht aufgezeichnet wird, dass wir irgendwie unsere Session trotzdem irgendwie selber aufzeichnen. Dann haben wir vielleicht hinterher eine Doku. Das weiß ich dann aber erst beim nächsten Mal.
Mhm.
Genau.
Ja, und dann haben wir Camp. Noch der Corporate Learning Camp, ne?
Genau.
Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben in der Zwischenzeit gut 200 Anmeldungen für alle Standorte, Hamburg, Waldorf und online. Täglich während des mehr. Also ich bin jetzt ganz beruhigt. Das wird auf alle Fälle auch in Präsenz stattfinden an den beiden Standorten. Da sind wir jetzt sicher. Und in der Zwischenzeit ist auch der Sessionplan zum Selbsteintragen online. Also die Sessions können schon eingetragen werden. Ich glaube, 5 sind schon eingetragen. Ist aber auch erst wenige Tage her, dass der veröffentlicht wurde. So, und insbesondere hoffen wir natürlich auf Sessions, die Ergebnisse von Mein Ziel 22 darstellen. Ich habe meine Session da schon eingetragen als Ergebnis Storytelling Mein Ziel 22, ohne dass ich weiß, was wirklich bei rauskommen wird. Aber das zwingt mich, bis dahin auch wirklich fertig zu sein. Und vielleicht kann man den Tipp auch an andere geben, tragt eure Session schon mal ein, dann wisst ihr, wann ihr wirklich fertig sein müsst. Ja, so, und vielleicht noch ein Wort.
Es will ja keiner irgendwie eine Session machen, wo man dann erzählen muss, dass es nicht geklappt hat. Das spornt dann vielleicht auch an, wenn man die Session eingetragen hat.
Genau. Ja, und vielleicht noch ein Wort zur Nachhaltigkeit. Ihr wisst ja, wir haben schon 2 Standorte wegen der kürzeren Anreisen gewählt. Und jetzt haben wir gelesen, die Republika hat angekündigt, und Republika hat ja, wie sich 10.000 Teilnehmer oder so, dass sie wegen ihrer CO2-Bilanz auf Fleisch verzichten werden beim Catering. Und dann müssten wir mal überlegen, ob wir das nicht auch schaffen. Also unsere Orga-Teams haben ja schon die Gespräche mit Caterern geführt. Ich weiß nicht, ob sie es noch umstellen können, dass es dann wirklich fleischlos wird. Aber wir wollen ja eine CO2-Bilanz am Ende aufstellen. Das heißt, auch alle, die anreisen, bitte überlegt euch, wie ihr anreist, um unsere CO2-Bilanz niedrig zu halten. Wir werden euch abfragen, ob ihr mit dem Flugzeug, mit der Bahn oder mit dem Auto gekommen seid, um dann auszurechnen, wie viel CO2 hat denn diese Veranstaltung zusätzlich in die Luft geblasen. Ne? So, also
ganz witzig, was so Impulse ausmachen. Also als ich das mit Republika gelesen habe, habe ich auch gleich zum Catering LernOS-Konvention Menschen auch eine Mail geschickt, ob wir das hinbekommen. Ne, bei dem, wir verschicken ja so ein Goodie-Bag, dass die Teilnehmer, die online dabei sind und abends aber eben auch bei der Abendveranstaltung dabei sind, auch was zu essen bekommen geschickt. Das ist relativ einfach, weil bei den Sachen, die wir da ausgewählt haben, gab es halt eine Fleisch- und eine fleischlose Option. Da haben wir jetzt einfach die fleischlose Option geskippt. Da müssen auch alle mit vegetarisch auskommen. Und wie gesagt, Anfrage beim Catering läuft da eben auch, ob man das für vor Ort auch umstellen können. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man das nicht machen kann. Ne? Ich kann mir vorstellen, da gibt es dann vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen meckert. Aber umgekehrt hatten wir bei LernOS Camp 2019 in München Leute, die gemeckert haben, dass es zu wenig vegetarisch gab, weil da das Catering mit so Burgern und so weiter eher dann fleischlastig war. Und so gesehen kann man das jetzt ruhig auch mal in die andere Richtung drehen. Und es ist tatsächlich, es macht einen großen Teil aus. Ne? Also Fleischproduktion ist einfach, leistet einen großen Beitrag zum CO2-Ausstoß.
Ja, und ja. Irgendwie sollten wir als Bildungsleute auch vorbildlich sein.
Ja. Dann sind wir durch die Themen durch.
Ja,
ich sehe, wir haben nur einen Zuhörer, der Peter Madlena, hört uns gerade noch zu. Falls du magst, falls du irgendwie kommentieren magst, dann kannst du gerne dein Mikrofon einschalten und kannst kurz zu uns auf die Bühne kommen. Ansonsten freuen wir uns auf die Veranstaltungen, darauf, dass es wärmer wird, hoffentlich. Und weiß nicht, ob du den nächsten Termin griffbereit hast, Karl-Heinz?
Warte mal. Ja, genau. jedes Mal hast du recht, hätten wir vorher mal gucken können. Der
6. Oh. müsste es sein, oder? Nee,
6. Der nee, 13. steht beim
Freitag der 13.
Oh ja,
machen Freitag trotzdem,
der 13. Mai.
Machen genau. Wir trotzdem. Nee, schön, alles klar. Ja. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und wir hören uns.
Ebenfalls. Tschüss, Simon.
Bis dann. Ciao.